Es gibt aktuell zwei Studien und die eine heißt, polarisiertes Training bringt was für den Ausdauersport und die andere Studie heißt, polarisiertes Training bringt nichts für den Ausdauersport.
Aloha, Konrad, Grüße nach Berlin. Ich sehe, du bist zurück im Trainingsmodus und Attacke.
Aloha, Kalle. Jawohl, Attacke. Ich melde mich gesund und fit und bin wieder voll im Training. Bisschen so wie du. Ich hoffe, du hast unsere Ersatzfolge mit unserem super Sondergast Marcel aus der letzten Woche schon gehört. Wenn nicht, mach das noch. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben sehr viel rumgenördelt und philosophiert über den Metabolismus und über das, was man im Triathlon zu welchem Saisonzeitpunkt so trainieren kann und auch sollte. Und ich sehe mir deine Sessions an auf Strava, verfolge dich auf Schritt und Tritt. Und es sieht gut aus. Wie ist bei dir ergangen in den letzten 1-2 Wochen mit deinen Trainings, mit deinem Laktatmessen und mit deiner jetzt neuen Orientierung im Bereich der Ökonomisierung?
Ja, also erstmal, das sind ja richtig viele Fragen, die könnten jetzt die ganze Folge schon sprengen. Fangen wir erstmal an. Also das Training läuft richtig gut. Ich war gestern dann jetzt, nachdem ich auch die finalen Rennen angekündigt habe, quasi auch in der Rennplanung, habe da mit dem einen oder anderen noch gesprochen und der meint halt, ja, die Konstanz ist ja schon echt gut. Und natürlich ist es aber auch so, dass immer mal wieder so kleine Hürden auch bei mir irgendwie dazwischen kommen. Und also mit dem Laktat ist auf alle Fälle eine Sache, wo man jetzt aufpassen muss, dass die Technik einen halt nicht beherrscht, sondern man die Technik einfach als Informationsquelle nimmt und die nutzt. Aber es ist schon...
Fares lässt grüßen.
Genau, aber es ist definitiv schon interessant. Also ja, er lässt grüßen und das ist schon eine schöne Sache. Aber man muss es natürlich auch dann sich nicht immer zu verkopfen, aber definitiv ist es interessant. Also ich sehe halt teilweise, wenn ich halt eine Radeinheit mache, dass wenn ich 6 oder 7 Watt mehr fahre, natürlich ist es dann auch eine Ermüdung, dass das Laktat um 0,5, 0,6 nach oben geht. Und da habe ich dann neulich mit meinem Trainer drüber gesprochen. Also ist dann von 1,4 auf 2,0 oder 2,1, ne? Und habe ihm halt gesagt, ob er das so einordnen kann und dass das für ihn halt passt. Und er meinte halt nur, ja, das ist halt für mich als Athlet eher auch der Hinweis, dass alles gut ist, aber dass diese Bereiche halt sehr, sehr hochsensibel sind, ne? Also 6 Watt, 0,5 Laktat Unterschied macht dann halt schon was aus, natürlich auch die Ermüdung. Genau, und so wird jetzt gerade einfach versucht, einen relativ hohen Umfang zu fahren und dabei halt immer mal wieder zu prüfen, wie das ist. Mir unterlaufen natürlich auch immer noch mal wieder Messfehler, das gebe ich auch schon zu, weil ganz so versiert bin ich nicht und ich habe auch das Gefühl, ich kann das nicht sagen, warum, dass meine rechte Hand, dass ich da messgenauer bin als an der linken und dann nehme ich halt auch immer den Mittelfinger, also der sieht ganz schön ramponiert mittlerweile aus, aber da funktioniert das eigentlich immer ganz genau. Ja, und dann erkennt man aber auch andere Sachen, die man vielleicht nicht so erkennen möchte, aber die hoch, hoch interessant sind und die einem viel über seinen Körper verraten.
Naja, jetzt hast du geteasert. Jetzt musst du natürlich mal ein Beispiel unterlegen. Da bin ich gespannt.
Naja, also es ist ja, ich habe ja so ein bisschen auch jetzt meine Ernährung umgestellt, ne, vom High-Sugar-Consumer oder hohen Zuckerkonsumenten. Der auch gerne mal eine Flasche Eistee oder Apfelschorle getrunken hat, achte ich jetzt schon darauf, dass meine Speicher halt nicht immer mega voll sind. Das habe ich ja schon angedeutet, dass ich da halt schon sehe, dass das Laktat einfach sich verschiebt, ne? Und dass man dann halt auch an anderen Bereichen ist. Aber ich hatte es dir vorher schon gesagt, ich habe mir irgendwie am Sonntag nach meinen langen Einheit irgendwie, keine Ahnung, ein Schimmelpilz oder eine Vergiftung durch Pistazien zugezogen. Also jetzt nicht mega hart, aber es ist jetzt kein Magen-Darm, dass ich mich jetzt irgendwie schwach fühle, aber ich habe irgendwie die Nacht halt von 8 Stunden lag ich halt 4 oder 4,5 wach und hatte halt mega Magenkrämpfe und so weiter. Und der nächste Tag, dann habe ich erst um 10 angefangen, weil halt einfach erstmal schlafen musste. Und das geht dann schon vom Training, aber dann irgendwie 24 Stunden später oder so, wenn der Körper dann halt realisiert hat, okay, jetzt habe ich gegen diese Sache angekämpft und das ganze Gift ist irgendwie raus, aber meine Mineralien sind auch weg. Und du stehst halt auf, frühmorgens, hast ganz normal irgendwie leichte Kost, Schonkost zum Abend gegessen und misst halt Laktat und dann kommt halt raus frühmorgens irgendwie so 6,5. Und dann denkst du dir so, ja, okay, du misst nochmal nach am Ohrläppchen, ist ein Messfehler, ne? Und dann kommt am Ohrläppchen auch raus, 6,3. Und dann siehst du halt eigentlich erstmal so, was halt stoffwechseltechnisch eigentlich abgeht, wenn du irgendwie, also jetzt nicht Infekt, aber so Magen-Darm oder sowas oder kleine Vergiftung, dass es das halt ganze System so komplett aus der Bahn wirft.
Alter, das ist ja krass. Du hast ohne Belastung 6 Millimol Laktat in deinem Körper zweimal gemessen.
Ja, das fand ich schon auch erstaunlich.
Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja der Wahnsinn. Wer weiß, was in deinem Körper abgegangen ist durch den kleinen Fauxpas mit den Pistazien. Marke wollen wir mal nicht nennen. Sagen wir mal nur so, es war eine Hausmarke, etwas günstiger, in einer Tüte verpackt, nehme ich an.
Richtig, also ich habe meinem Trainer auch gesagt, Ich dachte, okay, bei allen Produkten muss man halt aufpassen und achte ich echt auf quasi, dass ihr auch gerne mehr ausgibt für die Produkte. Dachte nicht, dass man bei Nüssen darauf achten muss, aber
ich auch nicht.
Aber Nüsse sind sehr, sehr fein und können den Magen ganz schön zerlegen.
Also künftig, iss bitte nur Nüsse, die du auch selber geknackt hast, ja, dann weißt du genau, was drin ist und ob das noch gut aussieht.
Genau, nee, aber mittlerweile ist das auf alle Fälle wieder auf dem Weg der Besserung und so und das ist halt interessant auch, also ich weiß nicht, ob unsere Hörer das gesehen haben, aber Sebastian Kienle, der war ja auf Fuerteventura und wollte ja eigentlich irgendwie auf Lanzarote seinen Einstand geben beim 70-3. Vor 2 Wochen und hatte ja da ein Interview mit Frank Wechsel und hat ja dann quasi schon wieder trainiert und war eigentlich schon irgendwie 6 Tage oder 7 Tage wieder hinter seiner Magenverstimmung, die er dort hatte. Und dann waren immer noch 6 oder 7 Tage bis zum Rennen. Also eigentlich hat er irgendwie so von der Sache bis zum Rennen noch 12 oder 13 Tage gehabt. Hat ja aber gesagt, er startet nicht, weil er am Renntag nur bei 80-85% ist, ne? Und dachte ich, okay, krass, jetzt in seinen letzten 2 Jahren, die er halt macht, interessant, dass er jetzt diesen Weg geht, aber gut, mir geht's jetzt schon wieder deutlich besser und bin aber trotzdem froh, dass meine Rennen erst in 4 Wochen sind, ne? Also mit der Sache, da brauchst du eigentlich dich nicht an eine Startlinie stellen.
Ja, ich denke mal, was da Zukunft ist, ist natürlich auch die Kopfsache. Wenn du weißt, du hattest da ein Issue und irgendwie Magen-Darm, machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich für unser körperliches System und für die Leistungserbringung elementar. Ja, also der Darm, das unterschätzteste Organ in unserem ganzen Körper. Wenn da was nicht Taco ist, dann glaube ich, dass du keine Leistung erbringen kannst. Also jeder, der schon mal mit einem Magenkrampf oder Darmkrämpfen laufen war, der weiß, dass du dann nichts mehr zusammenbrickst. Also das ist dann so limitierend, wenn du irgendein Problem hast. Ich kann es verstehen. Es ist eine große Entscheidung, dann zu sagen, ich verzichte hier auf dieses Rennen. Ja, klar war es auch ein mega starkes Line-Up. Da weißt du, wenn du nicht bei 100% bist, dann landest du da schnell mal auf dem Platz 20. Und das will er sich, glaube ich, auch nicht geben.
Genau. Nee, aber jetzt läuft das Training wieder. Also es war jetzt auch kein großer Ausfall. Also glücklicherweise konnte ich den Ruhetag nutzen, um mich dort halt dementsprechend gut zu erholen. Und ja, jetzt geht's in die nächsten Wochen, aber mir ist dann halt schon aufgefallen, dass das Programm dann auf alle Fälle mit Reiserei und so weiter und so fort ganz schön straff wird. Also da ging es gestern so ein bisschen in die Planung. Steht viel an und ab 1. Mai bin ich quasi viel unterwegs und on the road.
Ja, unter anderem ja auch in Dresden. Unsere Social-Media-Follower haben das natürlich mitbekommen. Du hast den Termin bekannt gegeben für die Streckenbesichtigung und wirst das machen
am 14. Juli. Nee, nicht Juli, sorry. Am 14. Mann. Mai, ja, sorry, ich bin jetzt schon.
Da bist du wieder zurück, quasi, da hast du schon 2,73 in die Beine und bist schon gut in die Saison gestartet und wirst dann quasi die Streckenbesichtigung für den 73 Dresden machen. Und wir sind gespannt, wie viele Hörer sich dort mit anschließen werden.
Genau, so ist jetzt die Planung und dann, also dann direkt halt am 15. oder 16. dann in die USA, um da die finale Vorbereitung Richtung Des Moines halt zu machen. So ist jetzt aktuell erstmal der Stand der Dinge.
Alles klar. Und bis dahin heißt es, weiter ökonomisieren, an der Laktatbildungsrate mitunter feilen und fit für die Langdistanz werden. Aktuell bietet sich's an, zu diesem Thema nochmal ein Video zu empfehlen von der Triathlon-Crew von Dr. Zeller. Denn sehr, sehr spannend, ich habe es gestern geschaut, darin wurde thematisiert, es gibt aktuell zwei Studien und die eine heißt, polarisiertes Training bringt was für den Ausdauersport und die andere Studie heißt, polarisiertes Training bringt nichts für den Ausdauersport. So, und das ist im gleichen Journal erschienen, sehr, sehr spannend und die Einordnung von Dr. Zeller war wieder Weltklasse, muss ich sagen, denn es gibt natürlich Äpfel und Birnen in diesem ganzen System, wie man was diskutiert und wann was bringt und schau jetzt an, was du gerade trainierst, es ist ja sehr viel mehr Schwellentraining als noch polarisiert mit Lit und Hit. Von daher würdest du jetzt wahrscheinlich der Fraktion angehören. Für meine Langdistanzleistung ist jetzt der polarisierte Ansatz vielleicht nicht ganz so spannend, sondern eher so ein pyramidales System, wo der mittlere Leistungsbereich, also Stichwort Sweet Spot und Schwellentraining, etwas relevanter geworden ist als das super hochintensive Training, was du ja quasi in deinem VO2 Max-Block erfolgreich abgeschlossen hast. Mit entsprechenden Erfolgen. Stattlicher großer Motor. Nun wird er ökonomisiert und eingefahren, dass dein Verbrauch auf der Langstrecke so eingedämmt ist, dass du dann lächelnd nach, sagen wir mal, knapp 8 Stunden in einer sehr guten Positionierung über die Ziellinie gehst. So ist ja der Plan.
Dem kann ich so beipflichten. Das ist jetzt erstmal die Idee, obwohl man halt sagen muss, dass es punktuell immer noch Einheiten gibt, die als hochintensiv ankratzen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir das komplett weglassen. Also es geht jetzt nicht mehr ganz in die Richtung, aber einmal oder sag ich mal zweimal in der Woche ist so ein bisschen so ein Reiz drinne. Ja, lassen wir es mal vielleicht auf einem Wochenumfang von in Gänze Schwimmen und Laufen und Radfahren von 15 bis 25 Minuten sein, die in diesem hohen Bereich sind, ja. Also die dann noch über der Schwellenleistung sind.
Also macht ja auch Sinn, das ist quasi der hybride Versuch, diese VO2 Max Leistungsfähigkeit zu erhalten, währenddessen man trotzdem schwerpunktmäßig auf anderen Themen arbeitet.
Genau, Das ist so ein bisschen jetzt der Weg und aktuell bin ich ganz zufrieden. Also die Umfänge sind ganz okay. Ich denke immer, man könnte immer noch ein bisschen mehr machen. Aber mein Trainer sagt halt, dass wir jetzt einfach die 3 Wochen nochmal gut durchbringen sollen. Und dann stehen wir auch fit an der Startlinie. Also ich freue mich auf alle Fälle auf die ersten Rennen. Und dann geht's halt darum, in Rimini und auch in Mallorca ordentlich was zu zeigen. Ich bin erstmal guter Dinge. Also ich weiß noch nicht, wer in Rimini da sein wird. Also ich habe nur gesehen, kleiner Nebeneffekt, Andreas Rehlert steht in Buschütten auf der Startliste.
Cool.
Nach dem Karriereende, also letztes Jahr.
Verstanden.
Nein, alles gut. Und an dem Wochenende von Mallorca ist ja auch St. George und so weiter. Also da sind auch im Endeffekt 3 große Rennen, also für aus deutscher Sicht einmal St. George, dann Mallorca und auch Buschütten als Triathlon und da bin ich gespannt und natürlich dann auch in Rimini und möchte da definitiv in den beiden Rennen ein gutes Wörtchen mitreden.
Na selbstverständlich und die Voraussetzungen sind ja gut, ich meine, du bringst deinen großen Motor mit, das Ökonomisierungstraining wird eher sehr entscheidend auf der ganz langen Strecke, Und auf der Mittelstrecke ist schon die Power, die du mitbringst, sehr, sehr wichtig, ne? Dass du da entsprechend im hohen Leistungsbereich arbeiten kannst. Aber auch da spannend, man muss natürlich dann den Bereich finden, dass es nicht drüber kippt. Ja? Du hast vorhin erzählt, es gibt im Training so, wenn du dein Laktat misst, manchmal Nuancen. Wenn du ein klein bisschen intensiver unterwegs bist, verändern sich die Werte schon relevant. Also das ist noch ein großes Learning bei dir, wie das so optimal dann läuft. Machst du in der Richtung jetzt ganz spezielle Tests noch mit Renngeschwindigkeit, also so eine Art Pacing-Test? Hast du sowas noch geplant?
Nee, das nicht, aber also mein Trainer schreibt mir halt jetzt, oder Daniel schreibt, nicht mein Trainer, kann ich auch sagen, Namen, schreibt mir halt quasi in den Einheiten immer zum Beispiel bei 6x10 Minuten auf dem Fahrrad, schreibt er dann halt rein, okay, nach dem 3. und nach dem 6. Laktat. Und neulich habe ich halt Laufintervalle auf dem Band gemacht, bergan bei 3% Steigung und sollte halt auch Laktat nehmen. Und dann war halt auch irgendwie, also das waren glaube ich 6x6 Minuten oder sowas. Und dann hatte ich halt gesagt, ja, okay, ich will die halt schneller laufen oder sowas, ne? Und er hat gesagt, so, nee, du kannst die laufen. Und normalerweise war ich früher der Athlet, der dann quasi gesagt hat, okay, also schneller ist immer besser. Und jetzt habe ich halt einfach nach dem 3. Intervall, wie ich es auf dem Plan stand, halt Laktat genommen. Da kam dann halt raus 2,8, 2,9. Wir hatten aber vorher, hat er mir gesagt, halt so als absolutes oberstes Limit ist halt 3,0, ne? Dass er in der Einheit mehr will er halt nicht haben. Ja gut, und dann kann ich ja einfach sagen, okay, wenn ich jetzt bei 2,8, 2,9 bin und jetzt das Ding km/h schneller drehe, dann kann ich mir ja denken, was passiert. So, also bleibe ich halt in dem Bereich. Das ist halt einfach neu, was ich anders mache als Athlet. Und der meinte halt neulich sogar, wenn so ein bisschen die nordischen Länder, die Ingebrigtsens oder so das machen und die kommen da bei 3,2 oder raus, bei also andere Tempis und so weiter, dann gehen die sogar runter an dem Tag, ne, mit den mit der Geschwindigkeit, um einfach nicht in so eine hohe Müdigkeit zu gehen. Genau, und das ist halt zum Beispiel die Sache. Oder beim Radfahren war es dann halt einfach so, okay, ich soll halt mit einer gewissen Wattzahl starten und dann halt nach 3 nehmen. Und wenn das dann tief ist, kann ich auch nochmal 5 bis 8 Watt draufpacken und dann halt einfach gucken. Und das ist halt jetzt einfach eine Sache, die halt aktiver gesteuert wird halt im Training. Und ja, das finde ich auf alle Fälle interessant und denke, dass ich da viel lerne und mitnehmen kann halt.
Sehr schön hat es letzte Woche Marcel beschrieben. Er sagte so, der Kohlenhydratstoffwechsel ist so ein bisschen die Rampensau. Und er stellt sich auf die Bühne und sagt, okay, hier bin ich. Ja? Und der Fettstoffwechsel ist eher so ein bisschen schüchtern. Und in dem Moment, wo der Kohlenhydratstoffwechsel da steht, sagt der Fettstoffwechsel sehr, sehr oft, okay, alles klar, mach du das mal. Na? Und zieht sich so ein bisschen zurück. Und wenn du jetzt in so einen Bereichen trainierst, wie du gerade eben beschrieben hast, also unterhalb 3 Millimol, ist jetzt im Prinzip in der Praxis der Versuch, dem Fettstoffwechsel dennoch Raum zu geben, dass er beiträgt zur Energiegewinnung. Der soll immer mitlaufen. Ja? Also Marcel hat es so beschrieben, früher dachte man trainiert es entweder oder. Ja, entweder mache ich heute Fettstoffwechseltraining oder ich mache heute richtig Ballett. So, aber man kann es auch als Gemeinschaft verstehen. Und gerade wenn du so eine Sub-Schwellenintervalle machst, also quasi im Radfahren würde man auch Sweet Spot sagen, im Laufen eben deutlich langsamer als deine Schwellengeschwindigkeit und trotzdem zügig. Ja, also sowas, wenn du sagst, du hast da mit 3%, ich weiß nicht, wie schnell du warst dann auf dem Laufband, aber mit Sicherheit war es zügig. Ja, und du hast versucht, in dem Bereich den Fettstoffwechsel zur Mitarbeit zu bewegen. Und wenn du einen Tacken drüber gehst, ja, jetzt Beispiel Ingebrigtsens, wenn die jetzt dann bei 3,5 Millimol rauskommen würden, dann wäre das indirekt ein Nachweis dafür, du hast den Fettstoffwechsel gerade von der Bühne geschubst. Geh bitte nochmal ein Stück runter und lass ihn wieder drauf, lass ihn mitarbeiten. Das ist immer das Ziel. Und es gab auch ein schönes Beispiel, was ich auch gerne nochmal aufgreife. Wenn du in einem Wettkampf eine Spitze mitgehen möchtest, ja, und dann im Prinzip mal Schwellenleistung oder sogar knapp drüber leistest, dann kannst du davon ausgehen, dass für den Moment der Fettstoffwechsel abgemeldet ist. Ja, weil du im Prinzip schnelle, verfügbare Energie brauchst und das geht nur über einen Kohlenhydratstoffwechsel. Wenn du danach aber wieder runtergehst auf deinen Race Pace, dann muss es deinem Körper gelingen, in dem Moment trotzdem wieder den Fettstoffwechsel auf die Bühne zu lassen und dass der mitarbeitet. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Konzept, was man so allgemein als Ökonomisierungstraining bezeichnet. Also an Geschwindigkeit XY soll der Anteil Fettstoffwechsel möglichst groß sein. Ja, und das, also, das ist das Ding.
Weil das war, was du gerade gesagt hast, da ist so, also da habe ich noch kein Laktat gemessen, aber ich habe mal von, also beim 70-3 in Bahrain und beim 70-3 in Weymouth in England 2019 habe ich so mit 343 Watt im Schnitt damals auf 74 Kilo jeweils zweimal meine Bestleistung getreten. Und da waren halt auch Einheiten vorher dabei, die waren halt genau so ein bisschen das, was du ansprichst. Also da sind wir halt 6x10 Minuten gefahren. Und die 10 Minuten wie folgt aufgeteilt, 2 Minuten bei 400 Watt und dann halt 8 Minuten bei 340 Watt oder 335, so in dem Dreh. Ja. Und im Nachhinein, also das habe ich mir jetzt auch als Wunsch gewünscht, also mein Trainer hat halt gesagt, wir können das nicht jede Woche machen, weil ihm das dann zu viel Intensität wird, ne, im VO2-Max-Bereich, weil 400 Watt geht dann ja schon in die Richtung. Aber das war für mich eine Einheit, die mir unheimliches Selbstvertrauen gab und wo ich sage, wenn ich die gut beherrsche, dann bist du halt mega fit. Und das beschreibt halt genau das, was du sagst. Mhm. Du kannst halt das fahren, gehst richtig hoch rein und dann baust du es halt bei einer hohen Belastung wieder ab, ne?
Wenn du das kannst, ist dir klar, dass du auf einem 70-3 auch Spitzen mitgehen kannst. Kannst mal hart über eine Welle gehen, gehst danach wieder auf Race Pace und die Hoffnung ist, dass du danach wieder in dem Race Pace auch mit Fettstoffwechselunterstützung deine Leistung abbringst. Genau dieses Training erscheint jetzt in der Saisonphase, wo du bist, halt mega sinnvoll, ja, logisch. Und ein bisschen abgrenzen muss man das Ding von diesem klassischen, ich möchte meine Laktatbildungsratengeschwindigkeit senken, also VLAMAX. Ja, der Gegenspieler zur VO2 Max und wie wir es alles schon genannt haben und uns auch tüchtig verzettelt haben in diesem Thema. Da muss man nochmal eine kleine Abgrenzung machen, habe ich auch mit Marcel nochmal ausphilosophiert. Also wenn du diese Bildungsrate senken willst, geht es theoretisch darum, schnell zuckende Muskelfasern strategisch umzupolen auf langsam zuckende und damit quasi unter Sauerstoff Verbrauch arbeitende Muskelfasern umzuerziehen im Prinzip. Das machst du dann auf dem Rad mit diesen typischen K3 oder KA-Intervallen mit niedriger Trittfrequenz und einer hohen Kraft auf dem Pedal, um eben zu rekrutieren, dass du möglichst viele Muskelfasern da einbindest. Aber da darf dann trotzdem die Gesamtleistung in Watt nicht oberhalb deiner Schwelle liegen, sondern eher unterhalb in diesem Sweet-Spot-Bereich. Sonst würdest du wieder anaerob unter Kohlenhydratstoffwechsel arbeiten. Und das Ziel ist ja, diese schnell zuckenden Fasern, die arbeiten nun mal anaerob, dass man die umerzieht, dass sie Stück für Stück zu aeroben Fasern werden. Das ist für mich alles sehr graue Theorie, aber es gibt wohl Studienlage, die sagt, es ist möglich. Und aus der Praxis ist das ja auch eine Trainingsform, die schon in meinen gerne zitierten 90er Jahren mega gut funktioniert hat. Wenn du Hellriegel und Co. fragst, wie die Radformen aufgebaut haben, dann sagen sie dir, das Allerwichtigste waren KA-Intervalle. 3x20 Minuten, 6x10 Minuten und hast du nicht gesehen. Und ich habe dir kürzlich eine Session geschickt hier von unserem Lieblingsbiker im Ironman-Zirkus, Rasmus Svenningsen. Er hat genau so eine Einheit gemacht, ne? Also das waren bei dem, hilf mir mal auf die Sprünge, wir hatten es vorhin nachgeguckt, 20 Minuten Intervalle und 5 Stück, genau, 5x20 Minuten. Das ist der Wahnsinn, das sind 100 Minuten. Die ist er gefahren bei 360 bis 365 Watt und unterhalb von 60 Umdrehungen. Und das ist genau das, was quasi die Laktatbildungsrate senkt. Er hat sogar Laktatwerte angegeben, 1,4 Millimol im letzten 20er. Das ist also der Nachweis dafür, dass es ihm gelungen ist, im richtigen Bereich zu arbeiten. Er hatte keinen kardiologischen Drift, das heißt, von den Sessions sind die Herzfrequenzen stabil geblieben in den Intervallen, also es ist nichts nach oben gegangen. Sieht aus wie eine saubere Session, kann man gerne mal nachtrainieren. Der Einzige, den ich kenne, der dazu in der Lage wäre, wärest der du.
Nee, also drei.
Also go for it.
Nee, also 360, 365, 5x20 schaffe ich nicht. Man muss ja auch das Gewicht mit einbinden.
Er wiegt 5 Kilo mehr als du, von daher musst du umrechnen.
Das ist gut, dann können wir das machen. Kann ich mal versuchen.
Ja, genau.
Also ich weiß, dass wir das gemacht haben. 2018 sind wir immer 5x20 Minuten Intervalle gefahren. Bei 3,40, aber jetzt nicht mit dieser Kadenz, aber ja, das war jetzt auch das Gespräch jetzt im Nachhinein. Mein Trainer meinte, ja, vielleicht war das damals auch immer mal ein bisschen zu viel. Also müssen das immer 100 Minuten Race Pace Intervalle jede Woche sein oder reichen vielleicht auch 80 Minuten aus oder 70, weil es gibt ja böse Zungen oder viele, die mir aus meinem Umfeld sagen, damals die 70-3 WM mit dem Unfall die Woche vorher, wo ich dann nicht mehr trainieren konnte, das war im Nachhinein wahrscheinlich mein Glück, sagen viele.
Ja, das ist, da ist auch was dran. Natürlich, manchmal ist weniger mehr, aber manchmal ist auch tatsächlich derjenige am schnellsten, der am meisten verträgt.
Das stimmt, ja.
Ist halt auch so. Also du musst ja wieder dann diese berühmte Gesamtbelastung im Auge haben. Die muss halt in der Woche immer sehr hoch sein und, also was heißt immer? Es gibt natürlich Phasen, wo die nicht sehr hoch sein soll, diese Entlastungswochen. Aber in Summe muss es dir gelingen, möglichst viel Load oder Belastung in deinen Körper zu fahren und diesen Reiz auch so zu verarbeiten, dass du eben nicht krank wirst, sondern schneller.
Genau.
Nee. Das ist eigentlich das Geheimnis.
Ja, also 5x20, weiß ich nicht, ob das kommt, aber es kommen auch wahrscheinlich mal 8 oder 9x10 Minuten, das geht ja in die gleiche Richtung. Und ja, dann kann ich auf alle Fälle mal gucken, wie das mit den Werten da aussieht und dir ein Update geben.
Auf jeden Fall. Also das ganze Thema Laktat ist mega spannend nach wie vor. Ich bin ja selbst im Modus, ne? Ich habe ja.
Ja, du hast zugeschlagen.
Du hast es ja angedroht. Ich habe zugeschlagen auf deine Empfehlung hin. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch gelernt, wie man da halbwegs saubere Messungen hinkriegt. Das musste man so ein paar Mal ausprobieren. 2, 3 Messungen sind schiefgegangen am Anfang, aber jetzt habe ich es auch raus, wie es funktioniert. Und es kommen wirklich sehr, sehr spannende Werte. Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, es gibt eine Fehlerquote. Ja, das ist ein mobiles Gerät, das ist jetzt kein wissenschaftliches Labor, soweit alles klar. Und man misst halt im peripheren Kapillarblut, nennt man das, glaube ich, ne? Wenn du entweder Ohrläppchen oder in der Fingerkuppe stichst und dort den Tropfen hernimmst. Alles klar, Fehler, ohne Frage. Aber trotzdem gibt es ja eine Tendenz, vor allem wenn man bestimmte Messungen mehrfach macht und in über die Sessions hinweg dann immer wieder verifiziert. Ich fand's geil. Ich habe meine erste Intervall-Session, nachdem ich nochmal neu aufs Fahrrad gesetzt worden bin. Stichwort Bike-Fitting. Schaffen wir aber heute nicht, vertagen wir nochmal. Das war auch sehr spannend. Danach habe ich eine Intervall-Session gemacht. Die waren 4x8 Minuten und mit einem Leistungsbereich, der mich auch sehr gefordert hat. Da habe ich tatsächlich auch nach dem letzten gemessen und lag bei über 8 Millimol. Das habe ich nicht mal in der Leistungsdiagnostik gehabt. Das ist schon mal sehr seltsam. Könnte aber ein Indiz dafür sein, dass ich bei der Leistungsdiagnostik nicht 100% fit war, dass da schon der Infekt drin saß. Weiß ich nicht genau. Aber die Herzfrequenz war auch über der maximalen Herzfrequenz bei der Leistungsdiagnostik. Auch sehr lustig eigentlich. Also mir ist es im Nachhinein nicht gelungen, mich dort richtig auszubelasten. Also das war ein krasser Wert. Das war im Prinzip so bis jetzt das Höchste, was ich gemessen habe. Und ich habe einmal mir den Spaß gemacht, morgens nüchtern Radfahren, also nüchtern Kohlenhydrat reduziert heißt es bei mir. Ne? Also ich habe ein Ei gefrühstückt und 2 Cappuccino, das heißt ein bisschen gecheatet. Und habe dann eine wirklich entspannte 90-Minuten-Session auf dem Rad gemacht und habe nach einer Stunde das Laktat kontrolliert und lag bei 1,4. Würdest du sagen, zu hoch? Ja, für wirklich Lit? Aber für mich war es, glaube ich, okay. Also ich denke mal, am Vorabend habe ich auch nicht ganz sauber Low Carb gegessen, sondern da waren schon schnell verfügbare Carbs mit dabei. Ich glaube, wenn man es ganz perfekt hinbringen will, müsste man auch den Vorabend in seine Ernährungsstrategie noch mit eindenken. Das machst du ja inzwischen auch, ne?
Dass also ich kann
ganz gezielt dann deine Carb-Aufnahme
gestaltest. Also ich kann, wir hatten das ja letzte Woche oder was heißt vor 10 Tagen, so ein bisschen hatte ich das festgestellt, und wir hatten das ja auch in der Leistungsdiagnostik, dass ich da ja vielleicht mit den Kohlenhydrat, mit der starken Zufuhr halt das ein bisschen ja in die falsche Richtung gedriftet ist. Also ich kann auf alle Fälle sagen, ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt verifizierbar ist, ist, wenn man nach 20 Uhr irgendwie Nudeln und in großen Mengen isst, dann und nächsten Tag eine intensive Einheit macht, dass die Laktatwerte bei mir halt nächsten Tag viel, viel höher sind, als wenn ich irgendwie so Kohlenhydrate esse wie Kartoffeln oder Reis, dass das halt einen riesen Unterschied macht, wo es hingeht und auch, ja, ich sag mal, frühmorgens Brötchen mit Marmelade oder Honig oder halt Haferflocken. Also ja, ist einfach in intensiven Einheiten das Gefühl, dass das 0,6 bis 1 Millimol Unterschied sind.
Okay.
Das ist mega interessant und auf alle Fälle ist das, glaube ich, so, wenn man guckt, ja, wo, also ich habe mich jetzt viel dann damit belesen und auch überlegt, woher das kommt und so weiter. Aber ich glaube halt, dass so ganz vorne, so wie Frodo, der seinen eigenen Koch hat, dass der das auf alle Fälle zu 100% richtig macht. Und weil du ja einfach in einem ganz anderen Bereich trainierst, ne? Du machst deine Intervalle und es ist ja dann entscheidend, ob du bei 3 Millimol rauskommst oder ob du halt bei 4 bist, ne? Oder 3,6. Und dass die Ernährung da so einen riesen Einfluss drauf hat, hätte ich nicht erwartet. Ist aber definitiv so, dass man da schon viel gucken kann und das einfach auch nachjustieren ja kann, möchte, sollte. Man darf aber halt auch nicht verfallen. Ich habe auch eine andere Studie gelesen, wenn man jetzt zum Beispiel ketogen sich in dem Sinne ernährt und gar keine, also das muss man auch sagen, vielleicht laden wir den auch mal ein. Christoph Mattner ist ja jemand, der jetzt ins Profilager gewechselt ist, der sich ketogen ernährt und alle Leute denken immer, das heißt ohne Kohlenhydrate, das stimmt ja nicht, das heißt vermindert Kohlenhydrate, aber wenn man zum Beispiel das, was du jetzt gerade sagst, ne, also du isst halt abends keine Kohlenhydrate, schläfst und setzt dich früh auf dem Rad und würdest Intervalle fahren, ne, so, dann bist du zwar mega kaputt und kannst vielleicht auch nicht die absolut höchsten Leistungen abliefern, aber kommst dann irgendwie bei 1 Millimol raus und denkst, du bist ein richtig fitter Typ. Das ist ja dann auch nicht die Wahrheit. Also ich denke halt einfach so ein Mittelweg, aber ich glaube auf alle Fälle, alles, was in Richtung Glukose geht, also der gute, schöne, raffinierte Nordzucker, ja, hat einen hohen Einfluss und sollte man vielleicht das ein oder andere Mal dann vermeiden.
Ja, das ist, du kannst das ganze Thema so wissenschaftlich aufzäumen. Das ist immer dieses kleine Aber, was da hinten dran hängt, ne? Denn manchmal ist es ja gar nicht schlecht, hohe Laktatwerte zu entwickeln.
Genau.
Laktat ist ja kein Gift im Körper, sondern das hat ja eine Funktion. Und es ist ja im Prinzip nur ein Zwischenprodukt. Das wird ja wieder verwendet und bis zu 60% des Laktatabbaus funktioniert über den Herzmuskel. Da wird es wieder benutzt. Ist ja jetzt nicht verkehrt. Ja, und glaube, du musst halt immer im Hinterkopf behalten, welches Trainingsziel hat die Session? Und macht es Sinn, Low Carb im Sinne von der schnellen Verfügbarkeit zu arbeiten? Oder macht das Sinn, jetzt schnell verfügbaren Zucker reinzubraten, weil du halt deine maximale Sauerstoffaufnahme triggern möchtest durch eine Hit-Session, 30-30er oder so? Da ist es ja gar nicht schlecht, wenn du hohe Laktatwerte entwickelst und richtig glühst. Das ist ja sogar gewollt.
Genau, also
ich. Ja, also immer nach Trainingsziel gedacht. Und dieses Ernährungsthema wird immer relevanter, je länger deine Wettkampfdisziplin ist. Ich würde jetzt mal ganz salopp sagen, deutete Marcel auch an letzte Woche, für alle, die aus Spaß Sprint und Olympisch-Triathlon machen wollen, ist das Thema gar nichts. die sollten das weglassen, sollen sich ganz normal ernähren, ohne drüber nachzudenken und polarisiert trainieren, um die VO2 Max zu stärken. Dann wird voraussichtlich das beste Wettkampfergebnis herauskommen. Und alles, was hier so auf Ökonomisierungstraining, Bildungsrate senken, Ernährungsstrategien im Training einfließen lassen, das ist eher Thema für Abmittelstrecke und vor allem aber für Langstrecke.
Genau, also sehe ich.
Meine Meinung.
Ja, sehe ich auch so. Und ich sehe auch zum Beispiel das, was du sagst, dass das halt immer vom Jahresverlauf halt abhängig ist, wie man sich halt ernährt. Und vor allen Dingen das, was du jetzt auch machst, das hochintensive Training. Da will ich ja auch wirklich in die hohen Bereiche und will ja quasi das über einen Kohlenhydratstoffwechsel erreichen und nicht über Fettstoffwechsel. Und deswegen ist es da halt dann wichtig, das halt einfach immer dementsprechend einzusetzen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, immer zu wissen, okay, was will ich in der Trainingseinheit erreichen und ernähre ich mich dann, wenn ich eine Langdistanz mache oder eine Halbdistanz, halt dementsprechend anders. Aber ich glaube halt, dass da der eine oder andere Amateur schon auch noch Potenzial hat, was ich natürlich aber auch wieder sagen muss oder da natürlich auch verstehe, ist das gute alte Thema Zeit, ne? Wenn ich darauf achte und wie du 40 Stunden arbeitende in der Woche und hast nicht gesehen, ja, vielleicht gibst du mal das Stück Kuchen am Nachmittag, weil das Mittag ausgefallen ist und das konnte nicht eine Stunde lang oder halbe Stunde lang zubereitet werden, dann darf man sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr verkopfen. Aber ich glaube halt einfach, wenn man irgendwie ein hohes Ziel hat und das richtig steuern möchte, dann macht das schon was aus auf den Langdistanzen. Und ich habe auch noch als anderen Tipp, ist so ein bisschen Richtung Wettkampfverpflegung an sich, also die verschiedenen Produkte von den unterschiedlichen Nahrungsmittelherstellern, die jetzt quasi für Gels zuständig sind, die verwenden ja auch unterschiedliche Mischungen halt, ne? Also die einen setzen nur auf Glucose, die anderen setzen auf ein bisschen anderes so. Und ich habe halt das Gefühl, dass da, wenn man dort wie Maltodextrin und langkettige Kohlenhydrate mit denen agiert im Training und auch im Wettkampf, dass das halt auch eine positive Wirkung hat. Und das ist halt auch, wo du sagst, wo man halt mit dem Gerät, was wir jetzt beide haben, halt schon sehr, sehr viel nachprüfen kann und schauen kann.
Ja, das ist ja auch alte Weisheit, Wettkampfernährung und deine Produkte, die du da konsumieren möchtest, das muss immer im Training ausprobiert werden und sonst überlebst du den Wettkampf schlechter, sagen wir mal so. Jetzt habe ich einen Kalle gerade verloren, jetzt mal gucken, ob er gleich wiederkommt, da ist er wieder. Kalle, ich sagte gerade nur, solche Produkte, egal welche Marke, du musst es vorher probieren, ob du es verträgst und wie es wirkt. Ja, und das ist genau das Thema, was du eben auch meintest. Wenn du mit Science and Sports arbeitest, dann musst du halt auch testen, wie wirkt das auf deinen Körper, wie verträgst du es, schaffst du deine 120 Gramm pro Stunde, kriegst du das wirklich assimiliert oder hast du dann nach 4 Stunden Radfahren einfach nur einen riesen Klops im Bauch und dir wird schlecht? Das ist dann die Frage. Und wie ist es beim Laufen? Was kriegst du da noch rein von deinen super Sportprodukten? Das ist alles so diese kleine Basis-Puzzle-Arbeit, die dir da noch bevorsteht oder was du halt schon nebenbei machst, ne? Das ist ein Riesenfeld.
Ja, genau. Also ich denke auf alle Fälle, ich gucke natürlich schon auch mit einem weinenden Auge dieses Wochenende nach Südafrika, weil ich glaube, da wäre vielleicht das ein oder andere drin gewesen. Aber mit den ganzen Neuigkeiten, die sich jetzt ja vielleicht auch für die Hörer in den letzten 3 Monaten, also von Januar bis März ergeben haben, sei es Laktat kontrollieren, Intensitäten, Aerodynamik und so weiter, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten 3 Monaten hier im Podcast irgendwie so viele neue Sachen aufwerfen und die dann auch wirklich erstmal alle zu nutzen. Ja, es ist halt nicht alles einfach so mit einem Fingerschnipp gemacht und deswegen bin ich im Nachhinein froh, dass ich da nochmal die 2 Monate mehr habe, um den Quali-Versuch in den USA anzugehen.
Also vom trainingstechnischen Blickwinkel hundertprozentig. Klar, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wie stark das Feld jetzt am 3. April in Südafrika ist. Ich gucke es mir auf jeden Fall an, ja, weil es sehr, sehr spannend ist. Ja, auch Bocky nimmt ja teil vom Pushing Limits und Project. Ja, der muss bloß seine Psyche noch ein bisschen in den Griff kriegen. Der hat gerade im letzten Podcast ganz schön gejammert. Aber das kann sich jeder selber anhören. Wenn er den Kopf klar hat und dort das, was er trainiert hat, an den Start bringt. Bin ich echt gespannt, was da rauskommt, ja, nach so einem Dreivierteljahr Profitraining. Und in der Spitze sind natürlich einige gute Namen auf dem Blatt. Also das ist natürlich, ja, aber schade. Auf der einen Seite schade, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, der Aufbau, der passt Richtung Des Moines tausendmal besser. Das ist, ist keine zwei Meinungen.
Okay, gut, das ist erstmal gut zu hören, dass da die Zuversicht auch da ist. Und ja, also wie gesagt, das eine wäre halt vielleicht dann ein gutes Rennen gewonnen, weil da das Herz dran gehangen hätte und dann wäre es vielleicht auch ein Vierter, Fünfter, Sechster geworden oder vielleicht auch aufs Podium, aber wenn man dann im Nachhinein, hätte man auf alle Fälle sagen können, man hat noch nicht alles richtig vorher gemacht. Also das kann man dann, hätte man schon sagen können, weil da die Zeit einfach gar nicht ausgereicht hätte.
Genau. Und dieses Mal gibt es keine Ausreden. Get your stuff together. Du hast alles im Prinzip angeschoben, was noch auf der Liste stand. Das Thema mit dem Salz steht, glaube ich, noch aus, ne? Aber ich weiß nicht, inwiefern das für Des Moines wichtig wird. Ich habe da keine klimatischen Zahlen rausgesucht bis jetzt. Wird das Ding warm? Wird das normal? Was ist denn da zu erwarten?
Ja, es sind so 25 Grad, 24 Grad. Also ist auf alle Fälle noch auf der Agenda, das auch noch im Mai dann unterzubringen. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt die Themen, aber ich denke halt einfach so, wie du sagst, das Training passt. Jetzt dann die 273 als erste Formtest. Aber man darf dann nicht vergessen, dann sind es auch nur noch 3 Wochen. Also deswegen heißt es jetzt schön auf dem Gaspedal bleiben und weiter durchziehen.
Alles klar. Kalle, in diesem Sinne, bleib weiter auf dem Gas, zieh durch. Du hast vom Age Grupper heute die Absolution bekommen für deinen Trainingsplan. Das wird alles klappen. Und dann lassen wir es heute bei 41 Minuten. Finde ich super.
Da freuen sich die Hörer, dass das auch mal eine kurze Session wird und die das nicht in 2 Folgen aufteilen müssen.
Genau so ist es. Kalle, Aloha. Wir hören uns nächste Woche. Dann bestimmt auch mit einem kleinen Rückblick auf Südafrika. Da haben wir bestimmt was auszuwerten. Es bleibt weiter spannend. Zieh schön durch. Wir folgen dir auf Strava.
In dem Sinne, Aloha Konrad und gutes Training.
Aloha, ciao.